Ein herrlicher Tag im Westerwald, ein herrlicher Tag, um über Football zu reden. Draftcast Nummer 175. Wir sind Football, wir reden Football, wir, das sind Roman John und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian. Übrigens muss ich mich jetzt nochmal nachträglich dafür entschuldigen, dass offensichtlich bei den letzten beiden Aufnahmen ich dich angesteckt habe.
Scheint so, ja. wenn ich mich heute mal muten sollte und mal kurz kein Ton kommt, dann, wundert euch nicht, liebe Hörer, aber es ist gut genug, um über Spieler zu reden, wie intelligent das dann war und wie viel Kraft dann noch zum Scouten übrig geblieben ist. Das werdet ihr dann in meiner Einschätzung merken.
Yo, wir haben uns vier Spieler vorgenommen heute. Gibt auch sonst nichts groß weiter zu besprechen, deswegen, Christian, würde ich sagen, wir tauchen gleich ein, es sei denn, du hast noch was?
Nee, es gibt tatsächlich keine groß nennenswerten Draft-News.
Außer dass in zwei Wochen ist NFL Scouting Combine. Und liebe Zuhörer, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, am Sonntag, das ist der, ich schaue es mal schnell nach, 4. März, werden wir auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, einen Live-Hangout on Air machen, wo wir dann über die ersten beiden Tage sprechen werden, was so passiert ist, was natürlich denn aktuell passiert, während die Jungs da auf dem Spielfeld im Lucas Oil Stadium von Indianapolis ihre Übungen durchführen. Und das Ganze mit Gästen, die wir jetzt noch geheim halten, habe ich jetzt einfach mal spontan beschlossen, weil Spannung.
Genau, so. Wir werden sie anteasern. Kommen wir zu einem Schlüsselspieler der LSU Tigers.
Sportspielalarm. So, jetzt einfach mal, wer hat erraten, um wen es geht, den Schlüsselspieler von LSU? 5-4-3-2-1, es ist Arden Key, der Edge Rusher. 6-6-265, bin Vorsicht zu genießen. Junior aus Atlanta, Georgia. Ich habe ihn mit einer 2,9. Bin sehr gespannt, was der Christian dazu sagt. Ehemals 4-Star Recruit gewesen, relativ hoch, Nummer 87 seines Jahrgangs. In diesem Frühjahr hat er sich kurzzeitig vom Football zurückgezogen oder vom Team zurückgezogen, hat sich so eine persönliche Auszeit genommen vom Sport. Keiner weiß, zumindest nach außen hin, keiner weiß, warum, wieso, weshalb und was ist passiert. Als er dann zurückkam, musste er sich erstmal an der Schulter operieren lassen, wodurch er dann, ich glaube, die ersten beiden Saisonspiele noch ausfiel. Korrigiere mich, Christian, wenn ich gerade Blödsinn erzähle. Und er hat dann die letzten drei oder vier Saisonspiele auch verpasst mit einer Verletzung am Finger. Obwohl er Junior ist, wird er im Mai bereits 22 Jahre alt. Und so viel zum Ganzen drumherum. 2,9. Ende der zweiten Runde habe ich ihn. Er hat eine tolle Länge. Also die 6,6 ist, ich sag mal, dicht dran an dem, was er auch in Wirklichkeit wahrscheinlich sein wird. Lange Arme. Allerdings etwas schmal. Deswegen dieses mit Vorsicht zu genießen war eher auf die 265 Pfund bezogen, mit denen er aufgeführt wird bei LSU. Hat eine gute Athletik. Er ist explosiv als Athlet. Er kann gut benden. Er lässt sein Talent als Outside Speed Rusher mit Dip und Rip Move immer wieder aufblitzen. Und das war's mit dem Positiven, deswegen Ende zweite Runde. Negativ, taucht immer wieder ab. Also deshalb dieses er lässt sein Talent aufblitzen. Ist halt wirklich so, ist es immer wieder ein toller Snap und dann drei Snaps so gefühlt, wo er nichts macht. Wenn er einmal geblockt wird, egal ob es ein Offensive Tackle, ein Running Back, ein Tight End ist, kommt er kaum wieder los davon. Seine Pass Rush Moves sind meistens einfach wild, unkoordiniert und in keiner Weise wirklich effektiv. Ich hatte von ihm den Eindruck, immer mal wieder, dass er keine besonders gute Übersicht hat, dass er Plays nicht vernünftig lesen kann, dass er auch relativ langsam erst reagiert, wenn er dann eben sieht, was passiert. Ist ein weder harter noch sicherer Tackler, bei seinen Outside-Speed-Rushes rusht er gerne zu weit das Feld hinunter und kommt dann nicht mehr zurück zum Quarterback. Und mir ist aufgefallen, dass er oft ungünstige Pursuit-Angles nimmt. Also wenn er einem Gegenspieler hinterherläuft, wählt er in der Regel nicht den besten Weg, um ihn dann auch einzuholen. Das Talent ist da bei Arden Key. Wie gesagt, wenn man sich einen Pass-Rusher im Labor bauen kann, wäre es ungefähr so jemand wie Arden Key, halt ein bisschen schwerer, bisschen kräftiger gebaut. Aber er hat alle Tools, um ein total toller Edge-Rusher in der NFL zu werden, egal ob in der 3-4 oder in der 4-3. Aber viel zu wenig Konstanz in seinem Spiel, viel zu wenig Produktivität, deswegen habe ich ihn eben nur Ende der zweiten Runde.
Ja, dein Problem an der Stelle ist halt, und jetzt muss ich mal wirklich mit einer schönen Du-Botschaft anfangen, du nimmst die Character Concerns hier mit in die Grade, finde ich.
Ja, also, kann sein, dass es so ein bisschen der Bartivius Mingo Sam Montgomery LSU Edge Rusher Bias ist. Ja. Und vielleicht also auch ein bisschen Randy Gregory.
Also erstmal, ich wette, dass er in deiner Range gedraftet wird. Ich gehe nicht davon aus, dass es in der ersten Runde geht. Ich habe mich versucht, von dem ganzen Scheiß freizumachen, habe ihn mit einer 1,4. So. Weil Edge Rusher, wichtigste Eigenschaft, Athletik. So. Get off, Beweglichkeit, Antritt, Geschwindigkeit, eine gewisse Physis, hat er alles. Bei den technischen Schwächen, die du ansprichst, hast du recht. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber das ist halt mir oft noch viel zu hoch. Also er könnte deutlich niedriger spielen, wenn er wollte, glaube ich. Ich fand seine Play-Recognition ehrlich gesagt ziemlich gut. Mir ist aufgefallen, dass er mehrfach in Zone Coverage gedroppt ist und das auch gut gemacht hat. Zum Teil auch mit Receiver mitlaufen konnte, was ich bemerkenswert fand. Sein Speed Rush ist meiner Meinung nach absolut speziell. Er hält seine Gaps im Run und er leitet nach innen. Fakt ist aber auch, er macht im Run jetzt nicht so wahnsinnig viele Plays. Pass Rush Moves ist bei mir ein Fragezeichen, hat er kaum gemacht. Kommt nicht von Blocks weg, hast du völlig recht. Und überaggressiv beim Tackle. Also, das Ding ist, wir können uns jetzt auch noch einen dritten in diese Sendung einladen, der dann mit einer 5,0 kommt und der vierte kommt mit einer 1,0. Die Grade ist von dem, was wir auf dem Feld gesehen haben, eigentlich scheißegal. Das klingt jetzt hart, aber es ist halt so, weil ich bin schon der Meinung, dass bei ihm nahezu alles von seinen Off-Field-Geschichten abhängt. Also Work Ethic, wie gesagt, der hatte diesen Leap of Absence vom Team seit dem Ende der 16er Saison bis zum Beginn der 17er Saison. Da weiß keiner wirklich, was passiert ist. Ich will jetzt auch nicht bösartig sein, aber ich, als ich dieses interdisziplinäre Studien gesehen habe, als College-Fach, da habe ich mir halt auch gedacht, der ist ein Footballspieler an die Uni gegangen. Also, und er hatte halt diese Schulter-OP, das kommt halt noch dazu, vor 2017. Es ist ein ganz komplizierter Spieler. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass er einfach eine überragende Athletik mitbringt und dass er vermutlich bei der Combine, die, wenn er gesund ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass er die auch rocken wird. Aber bei ihm hängt absolut alles davon ab, wie ihn die Teams außerhalb des Feldes einschätzen. Und selbst wenn sie sagen, der wird zwar jetzt nicht zu Drogen greifen oder der wird keinen großen Scheiß bauen, aber der ist nicht coachable, was seine Technik betrifft, dann ist er definitiv in deiner Range. Das, also vielleicht nicht späte zweite Runde, aber dann sage ich mal so irgendwo Mitte zweite Runde. Aber ich sag mal so, das athletische Potenzial ist halt meiner Meinung nach total heftig. Und wenn jetzt, sag ich mal, ein mittelmäßiger Combine plus ein mittelmäßiger Pro Day kommt, dann muss ich mit der Grade auch runtergehen, weil du hörst es ja, Roman, die bezieht sich vor allen Dingen auf die Athletik. Und ich kann deine Frustration schon auch verstehen. Aber mein Eindruck war, ja, er taucht ab und dass er dann zu den, weiß ich nicht, dritten und zehn ist er dann meistens schon da. Also, weiß ich nicht, er muss halt eine Konstanz entwickeln, er muss irgendwie coachbar sein, und er muss seinen Off-Field-Stuff irgendwie klären. Das sind so die Sachen, die dann davon abhängen, wo er halt gepickt wird. Aber ich sag mal so, der hat halt eine unglaublich lange Liste an Concerns.
Ja, unter anderem sein Tape. sag ich nur nochmal.
Ja, das sei dir gestattet.
Er hat zu oft nicht gut gespielt. Deshalb habe ich ihn niedrig.
Ja, ich sag dir, es spielt überhaupt keine Rolle.
Weil du ich werde dich bei Gelegenheit mal daran erinnern, wenn du beim anderen Spieler was
ähnliches. Das stimmt, aber ich meine, ich habe einen schönen Spruch gelesen. Du wirst als Draft Prospect nicht dafür bewertet oder generell als NFL-Spieler für das, was du geleistet hast, sondern für das, was du leisten wirst. Und die Frage müssen sich die NFL-Teams halt stellen, wie es bei ihm aussieht. Und ja, Production spielt schon eine Rolle. Also ich meine, hat man jetzt vielleicht an Rams Wide Receiver Cooper Kupp gesehen. Mhm. So, das ist halt, glaube ich, schon ein Indikator. Bei Pass Rushern, ich weiß nicht. Ich kann dir inhaltlich wenig widersprechen. Ich bin halt da mehr auf der athletischen Schiene, aber wir werden das sehen. Und ich schaue jetzt mal in mein schlaues Dokument. Ach, du kannst weiterreden, sehr schön.
Ja, Stichwort Production.
Ja, das ist ein minimaler Unterschied zum nächsten Spiel. Minimal.
DJ Moore, Wide Receiver von Maryland, 5'11", 215, Junior aus Philadelphia in Pennsylvania. Ich habe ihn mit einer 1,8 auf meinem Board sitzen und ich finde ihn ganz toll. Zum Typen, er gilt als sehr arbeitseifrig, zumindest sagen das seine Coaches, dass er ein wunderbarer Spieler ist. Und wenn man sich einfach mal, ich habe jetzt die Statistiken mir nicht aufgeschrieben, aber von allen Maryland Passfängern in der letzten Saison hat er über 50% aller Receiving Yards erzielt. Das heißt, er hat mehr Receiving Yards erzielt als alle seiner Mitspieler zusammengerechnet. Das ist Production. Um es einfach mal so auszudrücken. Zum Spielertyp. Und übrigens, diese Production hat er mit 4 verschiedenen Starting Quarterbacks erzielt bei Maryland.
Ja, meine Lieblingsstatistik war, dass er Pässe von 8 unterschiedlichen Quarterbacks in seiner Zeit bei Maryland gefangen hat.
Ja, die hatten nicht besonders viel Glück mit Quarterbacks in den letzten Jahren. Die Terrapins. Richtig? Ja. Terrapins?
Genau, Terrapins. Wir haben nächstes Jahr mit Matt Canada einen sehr guten Offensive Coordinator, den LSU hat ziehen lassen. Entschuldigung, hoffentlich das letzte Mal, dass ich das in den nächsten 7 Podcasts erwähne, aber ich möchte da nicht mehr garantieren.
Jedenfalls. Was mir bei DJ Moore gefällt, zum einen, er läuft wie ein Running Back. Mit seinen 5'11", 215 ist er auch kräftig gebaut. Geht nicht leicht zu Boden, durchbricht immer wieder Tackles. Ist ein sehr guter Route Runner, zumindest für College-Niveau. Passt seine Routen sehr gut an Zone Coverage an. Ich habe auch immer wieder gesehen, wie er mit leichten Nuancen in seinen Routen es schafft, Cornerbacks, also sprich seine Manndecker, zu manipulieren und dann immer wieder noch ein bisschen mehr Separation zu bekommen. Er spielt tough, er ist aggressiv am Catchpoint, er ist ein Handscatcher, hat eine tolle Körperkontrolle. Als Runner, also sprich mit dem Ball in der Hand, ist er ein kleines bisschen shifty, gerne hätte das noch ein bisschen mehr sein können. Er hat eine gute Schnelligkeit, ich habe ihn mit 440 bis 445 in der Range geschätzt. Hat die Schnelligkeit, um als Deep Threat zu fungieren. Habe ich seine Körperkontrolle schon angesprochen, finde ich gut. Er ist ein williger Blocker, nicht besonders gut darin. Daran wird er noch arbeiten müssen. Und im Endeffekt der große Negativpunkt, vergleichsweise kleiner Catch Radius. Also er ist 5'11", vielleicht 5'10", Arme sind nicht super lang. Das schränkt ihn so ein bisschen ein in dem, was er sein kann. Aber ich mag DJ Moore sehr. Und sonst hätte ich ihn natürlich auch nicht in der ersten Runde. Ich halte ihn auch für einen relativ, in Anführungszeichen, Safe Pick, was man natürlich beim Draften nicht sagen sollte, weil er eben bereits ein recht gutes Route Running beherrscht, weil er ein recht gutes Spielverständnis, zumindest von dem, was ich gesehen habe, beherrscht. Und weil er eben mit einer guten Aggressivität, Toughness spielt und eben auch Bälle nicht fallen lässt. Deshalb DJ Moore bei mir auf dem Board mit einer 1,8.
Ich fand den gar nicht so einfach zu bewerten. Was auch an dem Quarterback-Play von Maryland lag. Was jetzt nicht zwingend höher gehobenes Big Ten-Niveau hatte, was aber schlichtweg damit zu tun hatte, dass sie einfach, ich glaube, sie haben gegen Texas schon 2 Quarterbacks verloren. 1 oder 2. Und dann in den nächsten Wochen direkt der nächste. Also es ist, ja, war eine unglückliche Saison für Terrapins. Übrigens nur dieses Jahr mit über 1000 Yards. Ja. 1030 Yards und 8 Touchdowns und ein Rush-Touchdown noch dazu. Also das ist schon nicht schlecht. Was auch interessant war, 33 Spiele hintereinander mit mindestens einem Catch, muss man auch erstmal hinkriegen. Und Big Ten Receiver des Jahres, weiß ich gar nicht, ob du das gesagt hattest.
Nein, hatte ich nicht.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Konkurrenz in der Big Ten da dieses Jahr war. Aber es gab schon Jahre mit stärkeren Receivern. Ich habe ihn mit einer 2-4, aber ich garantiere dir, wenn er in dieser, was hast du gesagt, 4-4-0, wenn er in der Range läuft, dann setze ich den nochmal 0-2 ungefähr hoch. Vielleicht sogar 0-3, weil ich mir bei seinem Deep Speed eben echt unsicher war. Und ich weiß es nicht. Du hast eigentlich sehr viel gesagt, er ist halt ein überragender Curl- und Hook-Route-Receiver. Also der stellt seinen Fuß in Grund und Boden und gewinnt dann halt mindestens einen Meter Separation bei diesen Routen. Body Control hat mir extrem gut gefallen. Willing Blocker habe ich mir aufgeschrieben. Also ist keiner, der beim Run Game auf jeden Fall abschaltet. Ist nicht überragend, aber er macht es auf jeden Fall. Sein Release Step habe ich mir aufgeschrieben. Also dieser erste Schritt in der Release ist ziemlich gut. Sehr quick, sehr explosiv. Auf der negativen steht bei mir, also Separation. Die Frage stelle ich mir schon nicht in Zone Coverage. Da bewegt er sich dann schon gut, aber ja, weiß ich nicht. Also das ist für mich so insgesamt so ein bisschen eine Frage. Open Field Vision war bei mir so ein bisschen Fragezeichen. Das ist nicht, ist glaube ich keine seiner absoluten Stärken. Ich mag seine Hände insgesamt. Er ist ein Handscatcher. Er geht auch zum Ball. Er ist auch meiner Meinung nach gut am Catchpoint. Aber du hast schon gesagt, dass sein Catch Radius eben nicht überragend groß ist. Ja, Safe Pick ist glaube ich schon irgendwie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht pro Jahr seine 40 Pässe oder so fängt. So, mindestens. Keine Ahnung. Das ist vielleicht sogar noch relativ wenig in der 16. Spielesaison. Aber ich glaube, du hast mit dem schlechtesten Fall einen Above Average bis guten Slot Receiver. Wobei, je nachdem, wie schnell er halt läuft, wird er vermutlich auch außen spielen können. So, weil wenn du halt nicht groß bist als Receiver, musst du schnell sein, wenn du außen spielen willst. Und das ist bei ihm halt so ein bisschen die Frage und da hängt auch so ein bisschen meine Grade von ihm ab. Aber es ist ein guter Spieler. Also es wundert mich, dass der in der insgesamt relativ schwachen Receiver-Klasse nicht mehr Action, nicht mehr Hype kriegt. Also
jetzt ja, ich glaube, wenn du den richtigen Leuten bei Twitter folgst, dann wirst du den DJ Moore Hype schon mitbekommen haben.
Ja, den richtigen Leuten, das ist jetzt auch nicht im Prinzip gut. Es stimmt, dass gewisse Prospects halt für einen Großteil der Zeit in einem gewissen Zirkel diskutiert werden, bevor sie dann halt von größeren Medien aufgegriffen werden. Wobei die sich ja eher auch relativ spät dann überhaupt damit beschäftigen. Das kommt ja auch dazu. Wir haben erstmal jetzt die Free Agency, die ich weiß gar nicht wann startet. Ich schätze mal wieder Anfang Mitte März oder was? Nee, später. Nach der kommen wir auf jeden Fall.
Ja. Im März?
Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du es.
Schon Hawaii.
Also Roman googelt es. Und dann geht es ja erst so wirklich los. Und klar wird die Combine dann in 2 Wochen ein Event, wo sehr viele drauf schauen werden. Und wir offensichtlich viel drauf schauen werden.
14. März.
Ja. Also eigentlich ganz gut, hat man nach der Combine noch so ein bisschen Zeit, sich in den Keller zu setzen und seine kompletten Grades dann anzupassen. Ja, interessanter Spieler. Mag ich. Er steht bei mir übrigens als Typ West Coast Receiver. Ich glaube, dass er sehr, sehr gut für ein Team ist, was auch West Coast setzt, weil er sehr, sehr gut East and West ist. Ob er so gut North und South ist, weiß ich nicht. Aber also jemand, der, boah, das ist so scheiße, wenn du keinen deutschen Begriff hast, aber das Feld sehr gut stretchen kann, horizontal von links nach rechts. Also ich glaube, der Typ ist halt ein Terror bei Mesh Routes und sowas zu verteidigen. Ich habe schon gesagt, du willst ihn halt nicht in Philadelphia sehen zum Beispiel. Also, ja. Ich weiß nicht, wie groß war Riley Cooper? Der war auch nicht so groß, oder?
Riley Cooper?
Ja.
Jetzt wirst du ja hier ganz, ganz alt.
Ja, aber so, ich meine, jetzt, wo ich über ihn rede...
War 6'6'3 oder so?
Echt so groß?
Ich meine schon.
Ich meine den weißen, unathletischen Receiver.
Ja, ja, 6'4 sogar.
Okay, dann vergiss die
Comparison. 6'4, 2'30.
Okay. Siehst du, das war dann einfach nur weißen Receiver mit weißem Receiver verglichen.
DJ Moore ist übrigens
ist nicht weiß. Ja. Ja, weil ich weiß
nicht... Bist du dir sicher, dass du den richtigen Receiver hier angeguckt hast?
Ja, ja, ja. Weil für mich Cooper auch so ein typischer West Coast Receiver. Aber gut, vielleicht zeugt das auch noch von meiner Unkenntnis der NFL zum damaligen Zeitpunkt. Die letzten 2 Minuten dieses Podcasts könnt ihr euch gepflegt sparen. Machen wir mit dem nächsten Spieler weiter.
Ja, gerne. Darfst gleich weiterreden.
Auf den du mich ja schon so ein bisschen gebracht hast. Was heißt gebracht? Aber ja, komm, schau dir den mal an.
Ich hab vor... Ich weiß gar nicht, 5-6 Monaten mal einen Feed über ihn gebracht.
Ja, das reicht.
seitdem sagt Christian immer nur, du bist ja so ein Fan von ihm.
Genau. Your guy.
Genau.
Ja, es geht um Isaiah Oliver. Und Roman, ich musste echt 5-mal gucken, dass ich das dann auch dann richtig geschrieben hatte, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Isaiah sonst anders geschrieben wird, aber das nur nebenbei.
Der ist Cornerback, aber auch gemein, so ein Name mit 4 Vokalen und 2 Konsonanten, das ist irgendwie.
Das ist schräg.
Merkwürdiges Ungleichgewicht.
Ja. Das ist schräg. Cornerback Colorado Junior, 6'1", 195, Pre-Combine. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der auch in der Range reinkommt. Ist für mich ein Catchpoint und Tackle Cornerback. Adrian Franke wird ihn lieben, schätze ich mal.
Er kommt ja auch aus Goodyear, Arizona.
Da muss ich allerdings auch lachen, ja. Ich habe ihn mit der 1-9 auf dem Board. Es ist jetzt momentan mein Cornerback Nummer 3 von 3 Cornerbacks, die ich gesehen habe. Aber ja, so ein 96er Jahrgang, hast du schon gesagt, kommt aus Goodyear in Arizona. Strategic Communication Major, habe ich glaube ich jetzt auch das erste Mal gelesen. In 4, 5 Jahren der Draft.de. Hat 6 Geschwister. Vater war Cornerback bei Oregon, hat 5 Jahre in der NFL gespielt. Gilt als aktiv in der lokalen Community und war auch als Zehnkämpfer aktiv. Insgesamt in seiner Karriere 3 Interceptions, 25 Passes defended. Dieses Jahr 2 Interceptions, 12 Passes defended. Wirkt auch für mich wie 6'1. Also ich glaube, dass seine Größe legit ist und das hilft ihm halt in der NFL. Ist gut am Catchpoint, hat einen guten Recovery Speed, läuft sehr sauber, Stride by Stride, also Seite an Seite mit dem jeweiligen Receiver. Ist sehr, sehr gut gegen Curl- und Hook-Routen. Also wenn der Gegner stoppt, der ist nämlich gefühlt sehr, sehr nah dran. Ist ein guter Tackler, lässt nicht viele Yards auf der Catch zu. Durchaus auch ein gewalttätiger Tackler, was positiv gemeint ist. Ja, bewegt sich auch nicht so schlecht für die Größe, finde ich. Also ist jetzt nicht überragend. Ist jetzt nicht großartig an der Release. Kein überragendes Short Area Movement, vor allem bei der Release. Später in der Route ist es dann deutlich besser. Könnte physischer sein, findet nicht immer den Football. Kein großartiger Run-Defender, also Michael Gallup hat ihn halt irgendwo quer übers Spielfeld geblockt beim Colorado State Game. Danach ist es ein bisschen besser geworden, aber wirkt nicht, als wenn er so eine Elite-Awareness hätte. Wobei, was ich interessant fand, er hat eine ganz gute Idee, wann der Football zum Gegenspieler kommt, auch wenn er den Football nicht immer findet. Ist allerdings in der NFL dann vielleicht ein bisschen gefährlich, weil er sich da auch dann echt zum Ball drehen muss. Ich habe ein bisschen Sorgen, was seinen Longspeed betrifft. Wenn das zu langsam ist, dann könnte er mit Sicherheit in der Wahrnehmung droppen. Aber ich mag ihn. Das ist ein guter Cornerback. Ich weiß nicht, ob es ein zwingend Nummer 1 Cornerback ist, aber der Bedarf für gute Passverteidiger in der NFL ist so gut. Deswegen, ich finde, man kann den durchaus Ende der ersten Runde picken.
Ich habe ihn effektiv eine Runde später, 2,8. Was bei ihm wahrscheinlich auch dir sehr früh sehr positiv aufgefallen ist, ist seine Armlänge. Also der Typ, der Isaiah Oliver, der hat richtig lange Arme, also gefühlt so, dass er sich aufrecht stehen an den Knien kratzen kann. Nur die setzt er eben auch sehr gut ein, um immer wieder Pässe abzublocken. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber da ist er einem etwas kleineren Spieler, war das gegen Texas State, glaube ich, ist er einem etwas kleineren Wide Receiver hinterhergelaufen, das Feld hinunter. Der Quarterback wirft effektiv einen perfekten Ball, der dann so genau in die Hände seines Receivers gekommen wäre, und Oliver nimmt dann eben einfach die Hand hoch und über die Schulter des Gegenspielers schlägt er den Ball dann weg. Das war beeindruckend. Was nicht so beeindruckend ist, ist seine, was du auch angesprochen hast, Short Area Quickness. Also, wenn es darum geht, Richtung zu wechseln, ist es mit seiner Länge offensichtlich nicht so einfach und gefühlt bei ihm noch ein bisschen weniger einfach, als es bei manch anderen der Fall ist. Ich habe gar nicht mal so die Fragezeichen, was du meinst mit der Long Speed, weil er, was du ja auch angesprochen hast, eigentlich eine recht gute Recovery Speed hat. Aber er braucht halt ein bisschen, um auf diese Schnelligkeit zu kommen.
Und ich würde sagen, er wird halt geschlagen, ne?
Also genau. Und dadurch, so gefühlt, wann immer ein Receiver eine In-Route, eine Out-Route gelaufen ist, war er erstmal 2-3 Meter hinten dran und musste dann erstmal aufholen. Und das ist dann so etwas, in der NFL kannst du das nicht erlauben. Also da wird er sich eben sehr umstellen müssen, muss eben mehr, gerade eben mit seiner Größe, mit seinen Armen, mehr Wideouts an der Line of Scrimmage jammen, sie einfach keine leichte Release erlauben, muss physischer spielen, damit er gar nicht erst eben in diese Situation kommt, wo der Gegenspieler die Chance hat, ihn abzuhängen. Er riecht natürlich offensichtlich mit seiner Länge wie ein Seahawks Cornerback, so in der Richtung von Richard Sherman, aber
so ein Cover-Free Cornerback.
Ja, genau. Ja, aber dafür fehlt halt irgendwo noch die Physis. Du meintest guter Tackler, ich habe bei mir stehen kein guter Tackler. Da müssen wir uns also irgendwie nochmal einig werden. Ja, aber das ist dann im Endeffekt dieser Grund, warum ich ihn eben nur Ende der zweiten Runde habe, weil ich eben große Probleme damit sehe, dass er immer wieder relativ viel Separation erlaubt, was dann in der NFL natürlich noch extremer ausgenutzt werden würde, als es am College schon passiert ist. Und dass er eben seine Spielweise da ziemlich wird umstellen müssen. Aber natürlich, wenn er das schafft, kann er ein toller Cornerback werden, denn er hat eben tolle Anlagen dabei, sag ich jetzt einfach mal. Eben was seine Athletik betrifft, was seine Körpergröße betrifft, was seine Fähigkeiten im Bälleabwehren betrifft. Aber ja, dann, da ich ihn eben noch mehr wahrscheinlich als du dann offensichtlich als Developmental Prospect sehe, habe ich ihn dann nur Ende der zweiten Runde.
Passt, aber ich glaube, weil du sagst, er kann ein sehr guter Corner werden, ich glaube, er kann ein sehr guter Corner halt in einem gewissen Scheme werden. Also gerade für dieses Cover-3-Seahawks-Ding, ich will nicht sagen, die halbe NFL spielt, aber gefühlt sehr, sehr viele, nachdem die Seahawks 2 Jahre die Liga dominiert haben.
Ja, also das ist irgendwo auch so etwas, was also müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber gefühlt stellen mehr und mehr NFL-Teams wieder auf 4-3 um. So im Moment, so die letzten Jahre.
Ja. Ja, es gibt halt immer Trends und Gegentrends und das ist halt für mich auch eine der Schönheiten am Football, dass es halt ein sehr spieldynamisches Spiel ist, was sich dann ändert, wenn angepasst wird, und dann wird halt wieder angepasst und dann wird wieder angepasst. Ich bin sehr gespannt, wie weit und wie krass diese College-Entwicklung in den nächsten Jahren geht. Weil ich weiß noch, es gab so einen schönen Artikel vor der Saison, ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat, ist auch gut, dass ich es nicht mehr weiß, weil sonst wäre jetzt geroastet worden. Der gemeint hat, ja, die Read-Option der NFL ist halt tot. Dann kommen halt die Chiefs schon im ersten Spiel und schlagen die Patriots mit College-Offense und Read-Option und ja.
Ja, also man sollte halt nicht die komplette Offense nur aus Read-Option aufbauen.
Nein, aber es ist halt ein wesentliches Konzept, was unglaublich viele dann verwenden. Und ich bin halt gespannt, ob irgendjemand so eine Offense spielt, die dann irgendwann sich wesentlich auf Screenpässe verlässt. Auf der anderen Seite erleben wir das auch, dass es von Linebackern immer wieder verlangt wird, immer schneller zu sein. ja, Hashtag Patriots oder so. Da ist mit Sicherheit bei einigen Teams Bedarf da. Aber das ist sehr spannend. Und ein Grund, warum man das College Game nicht ignorieren sollte, das tun wir natürlich nicht. Auch nicht beim letzten Spieler. Und da hat Roman schon, glaube ich, mehr oder weniger die Blume angekündigt, dass er den wesentlich niedriger hat. Das ist auch gar nicht so einfach zu evaluieren. Der Brian O'Neill. Pittsburgh, Offensive Tackle. Rachel Jr. 6'6", 305 steht da. Ich müsste eigentlich mal, das ist eigentlich Quatsch. Ich müsste ja, die Senior Bowl Daten gucken.
6'7", 298.
Ja. Ach stimmt, ich hatte den vor dem Senior Bowl gesehen. Deswegen sind da noch, ist da noch mein Bleistift oben drüber. Das schreibe ich mir dann immer bei Prospects auf, die ich noch nicht seit, also mit offiziellen Werten dann habe, damit ich dann entsprechend die anderen korrigieren kann. 6'7", 298. Finesse und Movement Offensive Tackle. Ich habe ihn mit einer 1,9. Und das Interessante bei O'Neill ist, dass der halt, ich habe den in mehreren Mockdrafts schon Top 10, Top 15 gesehen, daraufhin habe ich mir angeschaut. Ist ein komplizierter Spieler, bei dem die Grades vermutlich relativ weit auseinandergehen werden. 95er Jahre. Vater war Running Back bei Dartmouth. Mutter war Schwimmerin, Finance im Major. 2015 hat er schon 12 Starts als Right Tackle gekriegt, ist ursprünglich als Tight End hingekommen, hat dann ein Redshirt genommen als Tight End, ist dann aber auf Tackle entsprechend gestartet, 16 auch auf Right Tackle gestartet und 17 dann auf Left Tackle. Kommt aus Wilmington in Delaware und wer Delaware kennt, weiß, die produzieren jetzt nicht so wahnsinnig viele große Footballspieler.
Ja, Joe Flacco.
Ja, große Footballspieler. Groß und großartig ist dann nochmal ein Unterschied, aber er hat einen Super Bowl Ring, Joe Flacco. Den kann ihn keiner mehr nehmen. Und tatsächlich ist er ein Spieler, bei dem ich ein Senior Bowl Adjustment gemacht hatte. Ich hatte ihn mit einer 1-7. Ist im Senior Bowl ziemlich verbraten worden. Und deswegen habe ich ihn dann da auch die 1-9 gesetzt. Ich halte den für einen Borderline First Runner. Also die Größe ist natürlich gut, er bewegt sich schon relativ natürlich. Er hatte einige sehr, sehr tolle Second-Level-Blocks gegen Syracuse, hat ein gutes Hand-Placement, hat eine gute Base, positioniert sich gut im Laufspiel, hat aktive Hände, hat ein gutes Pocket-Verständnis, kurze und effiziente Kickbacks habe ich mir auch geschrieben, insgesamt ein sehr gutes Spielverständnis, kommt auf Second Level und stellenweise richtig geile Open Field Blocker. Ja, negativ. Ich habe mich gefragt, ob er über 300 ist. Jetzt kam er beim Senior Bowl knapp unter 300 an. Das ist nicht schlecht. Beruhigt mich ein bisschen. Upper Body Strength habe ich mir aufgeschrieben. Also ist kein Kraftmonster. Sehr aufrecht zum Teil. Beweglichkeit ist nicht auf dem Elite Level. Movement fast nur aus der Hüfte und zu wenig aus dem Oberkörper. Bewegt kaum jemanden von der Anspiellinie weg. Ist nicht so nasty, wie ich mir das wünsche. Wenn jemand einen Double Move macht, dann bekommt er Probleme, wird dann vor allen Dingen Inside oft geschlagen und er könnte die Blocks im Run Game halt länger halten. O'Neill ist meiner Meinung nach sehr, sehr boom or bustig. Ich glaube, dass es relativ wenig Middle Ground bei ihm auch gibt und dass seine Grades ein Stück weit sehr, sehr weit differenzieren werden. Ich habe mir am Ende des Positiven steht ein bisschen, I'm a little bit scared about him. Also er macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil er technisch einfach noch nicht da ist, wo er sein müsste, selbst als Redshirt Junior. Aber er hat schon geile Anlagen, finde ich, und deswegen habe ich mir eine 1-9.
Ja, tolle Anlagen hat er. Trotzdem habe ich ihn nur mit einer 3,0. Er hat alle Tools für einen Franchise-Left-Tackle, hast du ja auch eben auch angesprochen. Die Athletik ist da, die Leichtfüßigkeit ist da, die Beweglichkeit ist da. Hab mir auch aufgeschrieben, gehört zu den besseren Open-Field-Blockern. Auch hast du angesprochen, dass er zu aufrecht spielt, dass er seine Knie zu wenig beugt, dass er immer wieder overextended ist. Also sprich, dass er aus dem Gleichgewicht immer wieder ist und das aus eigenem Antrieb, nicht unbedingt, weil ein Gegner ihn dazu zwingt. Sein Handplacement ist mir immer wieder zu holdig, und ja, ich habe mir holdig aufgeschrieben. Er nimmt Blitzer nicht immer wahr, ist mir auch aufgefallen. Oder zu spät wahr. Und ja, er sollte an Kraft zulegen. Ja, er ist sehr anfällig für Inside-Moves. Ich glaube, das hattest du gar nicht angesprochen. Gegen Bull Rushes kann er gut ankern. Also, das ist mir nochmal positiv aufgefallen. Also spricht zumindest für eine vernünftige Lower Body Strength bei ihm. Aber er ist halt sehr raw. Und gerade wenn du dir einen Offensive Tackle ziehst, möchtest du natürlich jemanden haben, bei dem du auch Vertrauen hast, dass er wen auch immer versucht, um die Ecke rumzukommen, davon abhält, um die Ecke rumzukommen. Und bei Brian O'Neill ist das einfach noch nicht der Fall. Der hat da eben noch einen ordentlichen Weg zu gehen, was eben was seine Fußarbeit betrifft, was sein Handplacement betrifft, was seine Handarbeit insgesamt, also sein Handfighting insgesamt betrifft. Da hat er noch sehr, sehr viel zu lernen. Er hat, wie ich schon angesprochen habe, er hat alle Tools, um einer der besseren Offensive Tackles oder wenn nicht sogar besten Offensive Tackles in der NFL zu werden. Aber ich denke, er braucht halt so 2-3 Jahre und quasi die ideale Entwicklung, um dorthin zu kommen. Und deshalb habe ich ihn dann eben in Anführungszeichen nur mit der 3,0 auf dem Board sitzen.
Was jetzt?
Weil mir einfach noch zu viel passieren muss, bis ich ihn auf dem Spielfeld als NFL-Coach sehen wollte.
Ja, deswegen sage ich, der scared mich halt echt ein bisschen. Also, weil er einfach nur nicht der Arschloch sein müsste. Aber abseits, was hältst du denn von der Jason Spriggs Comparison, die ich neulich zu ihm gelesen habe?
Nein.
Das war nicht meine
Comparison. Also ich meine, sie sind halt sich insofern ähnlich, dass halt beides gute Athleten sind und beide Probleme mit ihrer Playing Strength haben. Aber nee. Also Spriggs hatte irgendwo so seine Schwächen sonst noch anderswo als O'Neill sie jetzt hat. Und Spriggs hat auch, ich meine auch so von Highschool bis College sein ganzes Leben lang Offensive Tackle gespielt und O'Neill tut das halt erst seit 3 Jahren.
Ja. Er ist ein interessanter Spieler. Ich finde, ich hab's auf Twitter neulich schon geschrieben, ich finde die Offensive Tackle Klasse so wahnsinnig spannend, weil es gibt diesen Top 10 oder Top 5 Larry Metunsil, Ronnie Stanley, Prospect, den gibt's halt nicht, wobei selbst Stanley hat da gewisse Concerns, so. Aber die waren halt irgendwie niedriger als alle die ich bei den Prospects, die halt jetzt da sind, hab. Aber ich weiß gar nicht, wir haben über McGlinchey im Podcast geredet, wir haben über Brown geredet, wir haben über Connor Williams geredet, jetzt über O'Neill. Wir werden auf jeden Fall noch irgendwann über Colt Miller reden. Der bei mir übrigens gerade in meinem Dokument mit C steht, das werde ich gerade mal korrigieren. Der wird mit K geschrieben. Ja, es ist halt vielleicht mal über Jamarco Jones. Es gibt halt eine Tonne Spieler, die irgendwo gefühlt Mitte erste Runde bis Mitte, Ende zweite gehen könnten oder vielleicht sogar noch später. Und da bin ich super gespannt, wie sich das letztlich im Draft ausgeht. Ich vermute, dass es natürlich sehr teamspezifisch sein wird, wer da wen wo hat, völlig klar. Aber ja, das ist schon spannend. Also es gibt irgendwie gefühlt, die Tackle-Klasse ist tief, würde ich sagen. Also du wirst in der zweiten Runde noch einen guten Offensive Tackle kriegen.
Oder zumindest einen talentierten.
Ja.
Mal so. Ja, ob er dann wirklich gut sein wird, das wird sich dann auch zeigen.
Du wirst nicht für Donovan Smith reachen müssen.
Wobei wahrscheinlich irgendein Team es tun wird.
Ja. Vielleicht sogar die
Buccaneers. Wobei, wer ist denn der Donovan Smith dieser Draft-Klasse? Okorafor? Vielleicht, den dann irgendjemand
anfangen. Also wenn du den früh zweite Runde nimmst, dann ja.
Ja.
Also wenn du den früh zweite Runde nimmst, dann definitiv den. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viele schlechte Offensive Tackles gesehen. Ich vermute,
dass... Ich habe 9 Offensive Tackles gesehen und Okorafor ist halt mein 9. mit Mitte dritte Runde.
Ja, ich habe den Anfang dritte und das ist mein 8. von 8, die ich gesehen habe. Also das ist halt, das zeigt halt auch so ein bisschen die Tiefe in der Tackle-Klasse dieses Jahr. Du hast halt nur einen No-Brainer O-Liner und das ist halt Quentin Nelson. Und
ja.
Ich meine die anderen Interior, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, klar.
Ja.
Und Billy Price halt, den ich halt als No-Brainer O-Liner sehe und du halt nicht, also als No-Brainer Center.
Also ich meine, ich habe Price nicht so hoch wie du, aber es war ja auch ein Spieler, wo ich dann, als wir ihn besprochen haben, meinte, ich sehe da relativ wenig Bust-Potenzial. Das ist dann halt nur die Upside, die ich bei ihm nicht so sehe, dass ich ihn so hoch draften würde.
Also auf jeden Fall ein interessanter O-Line-Klasse. Und ich meine, ich habe halt auch noch etliche O-Liner noch gar nicht gesehen. Also Crosby, Alex Kepper, der mir beim Senior Bowl extrem gut gefallen hat zum Beispiel. Also sind halt echt noch ein paar Tackles, die ich mir die nächsten, ja, schon zusehen, dass ich sie vor der Combine sehe. Das ist irgendwie so Christians Ziel immer, vor der Combine mit O-Line weitestgehend durch zu sein. Und dann werdet ihr von was lesen und ziemlich sicher auch was hören. Wir haben uns jetzt auch keine Gedanken gemacht, über wen wir nächste Woche reden. Werden das aber zeitnah tun und dann, ja, werden wir das über Social Media irgendwie bekannt geben. Genau.
Genau, heute mal offensichtlich etwas kürzerer Podcast, weil wir es geschafft haben, uns kurz zu fassen. Soll auch mal vorkommen. Ja, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Wenn nicht, Fragen. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.